Hanna, wir müssen reden.
Sehr gerne, Jenny. Bin gespannt auf heute.
Auf heute. Wir nehmen heute, am 20. März, können wir ja verraten, wir sind da ja komplett transparent, unsere Folge 32 auf. Die,
So ist
in der wir
es.
nie ohne unser Team sind. Und wenn wir in dieser Folge von Team sprechen, dann sprechen wir heute mal nicht unbedingt von SpielerInnen, sondern wir sprechen vom Team hinter dem Team, nämlich den TrainerInnen, Staff-Mitgliedern, also allen, die am Erfolg auch genauso beteiligt sind wie die, die auf dem Feld stehen letzten Endes, beziehungsweise können wir das ja gleich mal zur Diskussion stellen, wie viel Teilhabe die haben, aber die natürlich auch zu der Gesamtmannschaft genauso dazugehören wie die SpielerInnen selbst. Diese Folge nehmen wir auf, weil wir diesen Themenvorschlag von einem unserer treuesten Zuhörer bekommen haben. Michel, diese Folge ist also für dich.
Shoutout to Michel.
Genau. Und Hanna, du hast hier in unserem Verlaufsplan eine Frage mitgebracht, die du gern zu Beginn stellen möchtest. Richtig?
Genau, weil wenn man Stuff hört, dann kann man ja im Kopf von bis denken, ne? Je nachdem, in welchem Umfeld man sich bewegt, je nachdem, wo der Kopf ist in dem Moment. Deshalb, wenn du das Wort Staff hörst, Jenny, was für ein Bild hast du im Kopf? Der Ein-Mann-Staff, der Trainer mit seinem Coaching-Board oder ein gesamtes Ökosystem an Menschen, die sozusagen für den Erfolg des Teams zuständig sind?
Ja, du hast es ja gerade schon so ein bisschen eingeordnet. Je nach Leistungsniveau, je nach Liga kann dieses Bild, was man im Kopf hat, sich natürlich auch unterscheiden. Aber das ziemlich konkrete Bild, was ich vor Augen habe, ist das von einem, sagen wir jetzt mal beispielhaft, Preseason-Fotoshooting. Und da werden ja nicht nur die SpielerInnen fotografiert, sondern auch der Staff. Und ein Staff, der wie so ein Dreieck, was sich nach hinten öffnet, aufstellt, vorn an der Spitze, die Hauptperson im Staff, können wir ja gleich auch besprechen, wer das aus unserer Sicht ist, und dann nach hinten weg, so dass man auch schon so eine Hierarchie darstellt, eben die anderen, die im Staff mitarbeiten. Das ist mein ganz konkretes Bild von einem Staff für eine professionell strukturierte, professionell aufgestellte Basketballmannschaft. Das ist wohl jetzt kein Bild von einem Staff aus der U14 in der Berliner Oberliga. Weiblich. Bin ich mir ziemlich sicher, dass da, wenn es gut läuft, sind da vielleicht zwei, drei Leute auf so einem Bild. Aber für eine Mannschaft, die noch leistungsorientierter spielt, als man das in der U14 weiblich in Berlin in der höchsten Liga tut, sollten da vielleicht noch ein paar mehr Leute involviert sein. Was ist dein Bild? Was schwebt dir im Kopf vor, wenn du an Staff denkst?
Tatsächlich verbinde ich alles, was irgendwie mit dem Begriff Staff zu tun hat, immer sofort mit meinem Nationalmannschaftsstaff, die ich gehabt habe. Ich weiß nicht warum. Irgendwie ist das, vielleicht ist das irgendwie auch eine psychologisch-emotionale Analyse wert. Aber irgendwie, ich glaube, weil das immer so die intensivsten Zeiten sind, weil das irgendwie die Zeiten sind, wo man irgendwie auch wirklich lernt und wenn man sagt lernt, auch schätzt. Zu schätzen lernt, wie es ist, mit wirklich einem Staff so eng zusammenzuarbeiten, kann man ja auch sagen, in meinem tagtäglichen Alltag, das war dann vielleicht am Ende, wo man in der ersten Liga gecoacht hat, ein bisschen anders, aber dass man so einen richtigen Staff um sich drum herum hat, mit Menschen, die nicht nur in ihrer Kompetenz, sondern auch mit ihrem Commitment wirklich dann ja auch 24 Stunden zur Verfügung stehen. Das verknüpfe ich immer noch mit den Sommern in der Nationalmannschaft. Deshalb, ich habe dann immer die Fotoshootings mit den Personen, die oft ja auch wiederkehrend waren. Es sind dann ja auch besondere Menschen, die sozusagen, da gehörst du ja auch zu, da gehört ein Imre dazu, die irgendwie sehr, sehr oft mit dabei waren. Das sind immer die Bilder, die in meinem Kopf dann sich abspielen, wenn es um das Wort Steph geht.
Ja, ich bin jetzt mal ketzerisch, bin ich ja immer, das wissen ja unsere ZuhörerInnen auch, dass könnte man ja jetzt auch zurückschließen darauf, dass du trotz der Tatsache, dass du in der höchsten Liga in Deutschland gecoacht hast, auch einige Jahre und auch in der zweithöchsten, an diesen Standorten nie einen tatsächlichen Staff hattest, sondern vielleicht dann doch die einzelne Frau, die die Fahne schwingt und dann sind 12 Spielerinnen, die dir hinterherrennen. Aber ja, wie du schon gesagt hast, ne, also im Liga-Alltag ist es ja, ich formuliere es positiv. Bei diesen Nationalmannschaftssommern hast du ja auch gesagt, ist es schon noch mal sehr, sehr viel intensiver, weil man einen sehr viel kürzeren Zeitraum hat. Also das sind irgendwie 6, 7 Wochen im Sommer. Man muss innerhalb kürzester Zeit irgendwie sehr eng zusammenrücken und zusammenwachsen und auch eine Hierarchie finden. Klar versucht man dann immer die gleichen oder ähnliche Leute wieder sich mit ins Boot zu holen. Aber eigentlich hockt man da ja 24/7 aufeinander, spätestens bei der Endmaßnahme, also der Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. Wir beide haben immer nur Europameisterschaften zusammen bestritten. Und da bist du dann halt irgendwie die letzten 14 Tage wirklich so intensiv zusammen. Das hast du ja in dem Alltag, den du im Ligabetrieb hast, gar nicht, weil du nicht jeden Tag ein Spiel hast, das du vor- und nachbereiten musst, weil du nicht jeden Tag vorm Spiel noch ein Shootaround hast und so weiter und so fort. Also das ist ja dann schon nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Das ist so. Und ja, ich glaube, dass ich schon auch im Vergleich, ich glaube, gehen wir auch gleich drauf ein. Ich glaube, mittlerweile, ich bin ja jetzt auch schon 6 Jahre raus, 5,5. Das ist auch echt schon jetzt eine lange Zeit. Und da hat sich ja Gott sei Dank auch viel getan. Und ich glaube, wenn man zurückblickt in die Zeit, wo ich dann noch aktiv war, da hatte ich schon immer großes Glück. Also nicht nur da in Vereinen arbeiten zu dürfen, die schon auch auf ein professionelles Umfeld Wert gelegt haben, ob das jetzt Freiburg war, ob das Wolfenbüttel war. Das waren ja schon immer Standorte, die eigentlich auch immer so ein bisschen in Anführungszeichen ihrer Zeit in manchen Dingen auch ein bisschen voraus waren und da dann auch wirklich investiert haben in Umfeld und Bedingungen, nicht nur für Spielerinnen, sondern auch für Coaches. Und da hatte ich wirklich auch immer Leute um mich rum. Da war ich nicht Alleinunterhalterin, aber ich habe das auch in meiner Trainerzeit ganz oft gehabt. Also da war das schon eigentlich ein Luxus, dass man noch einen Co-Trainer hatte zum Beispiel. Ne, das war lange Zeit, war das eben nicht normal. Aber es ist natürlich was anderes, weil du oft halt, selbst wenn du einen Staff hast, meist als Gruppe ehrlicherweise dann auch nur am Spieltag zusammenkommst, ne, weil es dann doch die Physiotherapeuten dann noch nur am Spieltag zur Verfügung stehen. Ansonsten sind sie halt zugänglich für die Spieler, aber sind jetzt auch nicht in jedem Training mit dabei. Teamarzt ist auch nicht im Training, ne, der ist dann im Hintergrund und kommt dann zum Spiel mit dazu, wenn man Glück hat. Co-Trainer, ja, sind dabei, aber ist dann auch meistens nur eine Person, mehr als eine, die ständig dabei ist. In jedem Training hat man dann auch nicht so oft Athletiktrainer, meistens dann nur in den jeweiligen Einheiten, die dann von ihm Schrägstrich ihr geleitet werden, auch anwesend. Also es ist dann nicht ganz so intensiv wie in der Zeit, die man als Nationalmannschaftskader zusammen verbringt.
Genau, das ist ja nochmal ein absoluter Sonderfall, haben wir, glaube ich, jetzt gerade schon herausgehoben. Wir wollen uns schon so auf den Liga-Alltag konzentrieren in der heutigen Folge. Und um das nochmal, gerade habe ich es ja schon angedeutet, einzuordnen. Wir werden mal so ein bisschen vergleichen, vielleicht auch. Wir fangen mal so mit der Stufe, die wir für uns auserkoren haben, als die niedrigste beziehungsweise erste, wo man wirklich so sagt, okay, und das ist jetzt vielleicht der Übergang zum Seniorinnenbereich. Da muss man schon echt Commitment zeigen und das ist dann auch so, ja, vielleicht jetzt nicht die allererste, aber schon eine große Schwelle hin zum Leistungssport. Wir haben uns die weibliche Nachwuchsbundesliga ausgesucht, die wir vielleicht mal mit so Staff-Zusammensetzungen in der DBBL und dann so. Vielleicht können wir auch diskutieren gleich Best Practice Beispiel WNBA vergleichen. Also so diese drei Stufen, wie könnte ein Staff aussehen? Was ist vielleicht auch die Realität? Und ja, gibt es vielleicht an manchen Stellen auch einfach zu viele Leute, die da im Staff rumspringen und sind zu viele Köche dann irgendwie auch nicht gut, um einen guten Kartoffelbrei am Ende zum Fliegen zu bringen, um mal so eine Bibi Blocksberg
Ja.
Referenz einzuschieben.
Ich würde sagen, kennst du diese Reels,
Ja.
Jetzt klinge ich wie so eine
Aber ich habe
Oma, die
keine
plötzlich
Reels auf
irgendwie.
TikTok. Ich bin nicht auf TikTok.
Okay.
Ich habe nur Reels auf Instagram. Und da wird mir immer wieder gesagt, also dass die Reels auf Instagram immer 2 Wochen erst nachdem sie auf TikTok sind, bei Instagram
Okay.
sind. Also ich bin mit den Reels im Game drin, aber halt anscheinend sehr viel hinterher.
Ich auch. Ich bin
Okay.
sozusagen, habe auch die Oma-Version, also ich habe auch kein TikTok. Bei mir kommen die dann 2 Wochen später an, halten sich dann wahrscheinlich auch lange in meinem Feed, weil mein Algorithmus wahrscheinlich auch nicht so cool ist wie der eines klassischen Influencers heutzutage. Aber es gibt immer diese Reels, da musste ich jetzt gerade diesen Einschub machen, von Menschen, die halt einfach so Sprichwörter halt einfach komplett zerschreddern. Und so, diesen Eindruck hatte ich jetzt gerade bei dir
Na,
kurz.
das war ja kein Sprichwort, das war ja einfach eine Referenz an Bibi Blocksberg und
Ja.
ihren fliegenden Besen Kartoffelbrei. Also ich glaube, die Bibi Blocksberg-Fans da draußen können das appreciaten. Okay. Genau, neben der Eingangsfrage hast du uns auch eine These für die heutige Folge mitgebracht, Hanna. Möchtest du die vielleicht mal vorstellen und dann gehen wir so ein bisschen diese Vergleiche zwischen WNBL, DBBL und WNBA durch.
Ja, genau. Es geht so ein bisschen darum, ich glaube schon, das haben wir auch darüber gesprochen, dass das Thema Trainerstab, also nicht nur Head Coach, ich sag mal, vor vielen Jahren oder vor einigen Jahren war das immer so, es gibt einen Head Coach und der ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, der kann alles so ein bisschen, nichts richtig, aber ist auch nicht so wichtig, weil am Ende Halle aufschließen, Bälle raus und dann geht's
Körbe
los und dann,
runterkurbeln und dann geht's los.
genau. Und ich glaube schon, dass mittlerweile, und das ist eine gute Entwicklung, finde ich, also nicht nur bei steigendem Leistungsniveau, sondern auch Spezialisierung spielt eine immer größere Rolle, Erwartungshaltung nimmt zu, nicht nur von außen, aber natürlich auch von Spielerinnen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass auch Spielerinnen auch im frühen Alter schon eine gewisse Erwartungshaltung haben an das, was im Bereich Betreuung angeboten wird. Verletzungsprävention, aber auch individuelle Entwicklung spielt eine größere Rolle, individuelle Betreuung spielt eine größere Rolle und das ganze Thema Datenkompetenz ist einfach in den letzten Jahren so weit vorangeschritten, dass es auch wichtig ist, glaube ich, in diesem Bereich Experten zu haben. Und deshalb die These, lohnt es sich zu investieren in Staff, wenn man sozusagen die These aufstellt, zu sagen, ein guter Staff kann ein Team wirklich aufs nächste Level heben und bedeutet das im Umkehrschluss, dass ein schlechter Staff einem vielleicht sogar nicht nur Spiele, sondern auch SpielerInnen kosten kann. Genau, das wäre so ein bisschen die These, die im Raum steht, die wir heute vielleicht nochmal ein bisschen näher unter die Lupe nehmen und gucken, was am Ende unser Fazit ist des Ganzen.
Ja, finde ich gut. Keine Sorge, liebe ZuhörerInnen, diese These ersetzt jetzt nicht die What-If-Frage oder die What-If-Fragen. Die kommen dann selbstverständlich noch, aber zu der These kommen wir am Ende, glaube ich, auf jeden Fall nochmal oder selbstverständlich auf jeden Fall nochmal zurück. Aber lass uns mal, wenn das okay für dich ist, mein Bild von diesem sich öffnenden Dreieck nehmen und da so ein bisschen, ja, ein Staff zusammenbasteln und auch die Hierarchie so ein bisschen erklären und die Aufgabenbereiche so ein bisschen erklären. Ne? Das ist ja nicht irgendwie klar getrennt durch irgendwelche scharfen Grenzen, sondern das verschwimmt ja teilweise dann auch, ne? Wenn man sich da irgendwie so 2 Kreise vorstellt, die überlappen dann halt bei einigen Positionen auch. Dementsprechend wichtig ist auch eine gute Kommunikation und ich glaube, und da haben wir auch schon ganz, ganz oft drüber gesprochen, eben auch. Ja, die Hierarchie und eine ganz klare Rollenverteilung von Anfang an. Ja. Und in meinen Augen, ich hoffe in deinen auch, sonst starten wir direkt hier mit widersprüchlichen
Gleich
Aussagen.
Abbruch.
Abbruch, Abbruch,
Abbruch.
Spielabbruch. Wetter passt nicht, wir müssen abbrechen. In meinen Augen steht der Head Coach an der Spitze dieses Dreiecks.
Ja, keine Diskussion.
Okay.
Also keine Diskussion. Am Ende ist der Head Coach die Person, ob das dann immer, also Punkt. Der Head Coach ist die Person, die das Team am Team die Hierarchie oben von oben anführt.
Genau, dass man dann eventuell, wenn man in den SeniorInnen-Profisport kommt und dann auch über WNBA-Mannschaften spricht, dass man dann irgendwie eine sportliche Leitung hat, eine Geschäftsführung hat, Owner hat, die irgendwie diesen Club besitzen. Das ist ja jetzt nicht so typisch für deutschen oder europäischen Basketball, aber dann eben in der WNBA, die den Head Coach an die Position wählen und dann da positionieren, dass die dann vielleicht auch nochmal Einfluss haben. Aber in der täglichen Arbeit ist der Head Coach auf jeden Fall die Person, die dieses Geflecht anführt.
Richtig.
Und wir sind uns auch einig, sowohl in WNBL, DBBL als auch WNBA gibt es einen Head Coach.
Richtig.
Kommen wir mal zur nächsten Position. Und da könnte man jetzt wahrscheinlich schon wieder so ein bisschen drüber nachdenken, wie viele gibt es von dieser Position, nämlich die Position Assistant Coach. Und ich denke, in der WNBL hier in Deutschland, ich habe jetzt nicht alle Teamfotos der diesjährigen WNBL-Mannschaften durchgeguckt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass alle WNBL-Mannschaften, die wir hier in Deutschland in dieser Saison spielen haben, auch mindestens einen Assistant Coach haben.
Davon gehe ich aus. Wäre sehr traurig, finde ich. Aber ich
Ja,
gehe mal
sehr
davon aus, dass
traurig.
das so ist.
Ja, und dementsprechend gehen wir auch davon aus, dass DBBL-Mannschaften das haben. Vielleicht, wenn man jetzt die zweite DBBL anguckt und es ist irgendwie ein weites Auswärtsspiel, Assistant Coach macht das nicht hauptberuflich für den Verein. Auswärtsfahrt ist super lang, ist auf einen Sonntag, man kommt erst spät zurück. Assistant Coach muss Montag wieder auf Arbeit sein, früh um 8. Kann es vielleicht mal sein, dass da bei einem Spiel kein Assistant Coach mit dabei ist, aber in der Regel ein Assistant Coach kriegen wir schon noch hin auf allen drei Ebenen.
Ich wiederhole mich, es wäre sehr traurig, wenn nicht.
Ja, ich hatte ja schon angedeutet, die Zahl variiert jetzt natürlich. Du kannst ja mal so ein bisschen, du hast ja gerade auch schon erwähnt, das ist schon eine Weile her, 5,5 Jahre, aber du kannst ja mal erzählen in deiner Zeit im Ligabetrieb, also nicht Nationalmannschaft, wie viele Assistant Coaches hattest du dann in deinen Staffs und was hältst du für eine gute Anzahl an Assistant Coaches?
Ich glaube, es ist sehr stark abhängig davon, wie oft und wie man trainiert. Weil davon würde ich, glaube ich, die Notwendigkeit von Assistant Coaches abhängig machen und auch die Rollen, die man braucht, ne? Also ich glaube, wenn man jetzt mal von so einem normalen Trainingsspielrhythmus ausgeht, dann glaube ich, einer ist zwingend notwendig. Kommt so ein bisschen darauf an, was für ein Profil diese Person hat. Ich glaube, wenn man nur diese eine Person hat, dann muss das schon jemand sein, der schon auch ein bisschen umfangreicheres Profil hat, der sozusagen sowohl was In-Game-Coaching angeht, eine Hilfe ist. Jemand, der aber auch im Bereich Spielvorbereitung, Spielanalyse, Videoschneiden, Scouting dem Head Coach Arbeit abnehmen kann und der auch im Training aktiv Mehrwert schaffen kann, weil das jemand ist, der auch alleine mal mit Spielerinnen arbeiten kann, der sich mal um verletzte Spielerinnen kümmern kann, der mal um Spielerinnen, den man auch ins Training einbinden kann, also der da auf jeden Fall ein gewisses oder ein entsprechendes Niveau hat. Wenn man den Luxus hat, dass man sich mehrere leisten kann, dann glaube ich, ist es schon immer auch gut ist, dass man eine klare Rollenverteilung hat. Also ist es jemand, also es kann sozusagen eine hierarchische Rollenverteilung sein, dass man sagt, es gibt sozusagen den ersten unter den Assistant Coaches, ob das jetzt irgendwie ein Associated Head Coach ist oder ob das sozusagen der Co-Trainer ist und der Rest hat dann ist dann irgendwie Videoanalyse oder Analyst oder Individualtrainer, also je nachdem, was sozusagen dann das Profil ist, ob das dann eher etwa jemand ist, der dann seine Qualitäten in der Halle hat oder ob das jemand ist, der seine Qualitäten am Computer hat oder ob das jemand ist, der seine Qualitäten im Spiel auf der Bank hat. Ich würde sagen, zwei sind gut, wenn man aus einem normalen Trainingsrhythmus kommt. Und Spielrhythmus, ne? Also bedeutet für mich, man hat irgendwie ein Spiel in der Woche. Es ist nicht ein Team, was irgendwie international Euroleague spielt, Eurocup spielt, wo du wirklich eigentlich kaum Training in der Halle hast, wo du eigentlich auf dem Rückweg von dem Spiel schon das nächste Spiel schneiden musst, wo wirklich jemand ist, der dem Headcoach da zeitlich wirklich was abnimmt und zuarbeiten kann. Oder wenn du einen Spielrhythmus hast, wo vielleicht nur einmal in der Woche Training ist, aber du hast ein sehr spezifisches Training, was vielleicht sehr auf Weiterentwicklung von Spielern ausgelegt ist, wo du dann tatsächlich Leute hast, die irgendwie dann auch sich um mal die Innenspieler kümmern können, wo gruppenorientiert getrainiert werden kann. Also das sind, glaube ich, Punkte, wo dann schon eine dritte Person im Trainerstab helfen kann.
Ja, ich stimme dir da in deinen Aussagen auf jeden Fall zu. Was ich noch hinzufügen würde, ist, dass, und das liegt in meinen Augen auch wieder in der Verantwortung des Head Coaches, beziehungsweise dann auch, wenn vorhanden, sportlicher Leitung oder, naja, Geschäftsführung vielleicht auch eher nicht, aber sportliche Leitung, Head Coach, dass sich die Stärken des Head Coaches und der Assistant Coaches ergänzen. Ich glaube, das ist etwas, worauf man bei der Zusammenstellung dann auch noch achten sollte. Also sagen wir mal, die Stärke des Head Coaches ist schon Videoschneiden, dann braucht man vielleicht nicht noch jemanden als Assistant Coach, der das gut kann, sondern da sollte man dann vielleicht eher jemanden suchen, der sich mit Defense gut auskennt oder wie auch immer. Eben, dass sich die zwei oder drei, du hattest ja jetzt gerade gesagt, zwei Assistant Coaches, also dann insgesamt drei, ich sag mal, Basketball-Coaches eben gut ergänzen. Ich würde mal in diese Runde, außer du möchtest noch was dazu sagen,
Ja, ich wollte das
weitere
nochmal
Menschen
ganz.
hinzufügen. Ja.
Nee, gar nicht, gar nicht. Ich wollte nur noch eine Ergänzung vornehmen, weil ich glaube, dass das, was du gesagt hast, extrem wichtig ist. Ich glaube, dass sich die Qualitäten, und das ist, glaube ich, ein Riesenfehler, dass, oder das heißt ein Riesenfehler, ich glaube, dass das passiert ganz oft, dass sich Head Coaches jemanden suchen, der ihnen sehr ähnlich ist. Und ich glaube, dass der Mehrwert von unterschiedlichen Perspektiven, unterschiedlichen Herangehensweisen, unterschiedlichen Qualitäten oft unterschätzt wird. Und zwar nicht nur im technischen, taktischen Bereich. Also das, was du jetzt gesagt hast, unterschreibe ich 100%. Ich glaube aber auch, dass es für alle Beteiligten, und das ist, glaube ich, auch immer wichtig in der Zusammenstellung eines Trainerstabs, auch für die Spieler, wichtig ist, dass sich die beiden in Anführungszeichen wichtigsten Basketballtrainer auch in bestimmten Charaktereigenschaften unterscheiden. Also ich glaube, dass sozusagen das moralische Gerüst und das Wertesystem ähnlich sein sollten, aber dass vielleicht, wenn jemand irgendwie eher emotional gesteuert ist, die andere Person vielleicht eher rational denkender Mensch ist oder jemand, der halt vielleicht sehr laut, sehr vordergründig ist. Es oft hilft, wenn dann der Assistant Coach ein bisschen ruhiger ist, ein bisschen strukturierter ist, dass ich glaube, dass das einen großen Mehrwert schaffen kann, der oft unterschätzt wird.
Ja, bin ich ganz bei dir. Andere Positionen, die für mich auch in den Bereich Basketball, Mannschafts- oder Individualtaktik oder Technik fallen, aber in dieser Pyramide, die ich zu Beginn erwähnt habe, jetzt nicht ganz vorn mitstehen, sind dann auch noch mal weitere SpezialistInnen, also Skill Development Coach, Player Development Coach und das ist natürlich etwas, was wir in der WNBL hier in Deutschland entweder gar nicht oder nur sehr, 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 sehr wenig verbreitet haben. Auch in der DBBL habe ich das jetzt noch nicht allzu häufig gesehen. Ich kenne natürlich die ganzen Programme nicht. Das ist dann auch in den seltensten Fällen jemand, der irgendwie an den Spieltagen unbedingt mit dabei ist. Ne? Das passiert dann unter der Woche, Individualtraining. Und das ist dann oft auch nicht im Trainingskontext, sondern vielleicht im Vormittagstraining, wo diese Leute dann ihrer Arbeit nachgehen. Aber ich glaube, da sprechen wir dann schon eher von WNBA-Niveau.
Ja und nein. Also ich glaube ja, wenn das sozusagen in einer Organisationsstruktur konzentriert ist. Also wenn wir sozusagen davon sprechen, dass der Trainerstab sich unter dem gleichen Club Wappen bewegt. Wenn man jetzt irgendwie vielleicht aber noch ein bisschen weiterdenkt und man eher so in Ökosystemen denkt, kann das ja auch sein, dass sozusagen Menschen zusammenarbeiten müssen, die vielleicht gar nicht zum selben Verein gehören, weil ich sage jetzt mal zum Beispiel deine Position, die du hast, du bist jetzt nicht, gehörst ja nicht zum Stab von einem Club, bist aber schon im Ökosystem für die Mannschaft, für den Trainer, für den Verein und die Spielerin schon jemand, der auch eine Rolle spielt und der zumindest auch mitgedacht werden muss. Müssen sich Trainingszeiten abgestimmt werden, Trainingsinhalte abgestimmt werden, weil Individualtraining ja auch outgesourced werden kann, ne? Also ist jetzt sozusagen in dem Fall, bist du ja auch mit für die für Athletiktraining zuständig, bist mit für Individualtraining zuständig. Und das gibt es ja sehr oft, dass wenn sozusagen vielleicht Clubs gerade im Bereich Jugendteams für bestimmte Spielerinnen eben diese Bedingungen nicht herstellen können oder nicht diese Ressourcen haben, die dann oft von Verbänden übernommen werden. Und das ist, glaube ich, ein Konstrukt, was zumindest im Kopf mitgedacht werden kann.
Ja, das ist natürlich eine spannende Sache, die du da erwähnst, mit diesen, ich sag mal, verschiedenen Konstellationen. Die wird es deutschlandweit in ganz, ganz verschiedenen, ja, Möglichkeiten geben. Darunter würde für mich zum Beispiel auch fallen Vereinskooperationen. Ja, hier in Berlin haben wir das zum Beispiel zwischen Alba Berlin und TuS Lichterfelde. Alba Berlin mit der ersten Liga unterstützen so ein bisschen auch die zweite Liga von TuS Lichterfelde. Da gibt es auch Spielerinnen, die in beiden Mannschaften sind, ne? Vielleicht hat TuS Lichterfelde jetzt keinen Player Development Coach, aber wenn die Spielerinnen auch in dem Konstrukt Alba Berlin sich bewegen, kann es sein, dass es eben auch da sowas gibt. Ich nehme das also als Kompliment, dass du mich jetzt als Player Development Coach in meiner besonderen Position hier an der Sportschule, gibt es ja auch in verschiedenen Städten Deutschlands, Elite-Schulen des Sports oder sportbetonte Schulen, die das sicherlich auch für die dort ansässigen Vereine in Kooperation mit den Landesverbänden dann auch leisten, sage ich mal. Aber ich glaube, oder so definiere ich zumindest meine Position. Die absoluten Nutznießerinnen sind natürlich die Spielerinnen, wenn sie es richtig anstellen. In den wenigsten Fällen weiß ich irgendwie, was im Mannschaftstraining passiert. Ne? Wenn ich jetzt als Player Development Coach direkt an einen Verein angebunden wäre, hätte man da sicherlich noch mal mehr Wissen, was auch mannschaftstaktisch passiert und könnte das Individualtraining dann dementsprechend anpassen. Aber keine Sorge, ich habe auch so genügend Ideen, was ich mit den Athletinnen an der Schule, die ja auch noch in einem sehr, sehr frühen Stadium sind, ne? Also die kommen ja mit 13 zu uns an die Schule, und da sind sie ja auch noch nicht in so einem WNBL-Kontext und schon gar nicht in einem DBBL-Kontext. Von daher, genau, ist es vielleicht nochmal so ein bisschen losgelöster und auch ohne Mannschaftstaktik in das Individualtraining einfließen zu lassen, natürlich so, dass man die individuellen Skills der Athletinnen verbessert.
Vielleicht aber noch ergänzend, weil wir da bin ich, habe ich ja sozusagen die Abzweigung genommen,
Ja.
weil du ja gesagt hast, dass das so ganz umfangreiche Staffs, die wirklich auch vom Player Development Coach bis hin zum Scouter, Videoanalyst, Last Second Play Coach, also die Liste lässt sich ja wirklich sehr, 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 sehr weit weiterführen. Ich glaube, dass auf der einen Seite immer die Professionalität und die Ressourcen, auch die finanziellen Ressourcen, die ein Verein hat, aber natürlich auch die Notwendigkeit eine Rolle spielen, ne? Also es muss auch halt sinnhaft bleiben, ne? Also wenn du sagtest, viele, viele WNBL-Vereine, um das jetzt sozusagen immer so auf das Niveau runterzuspielen, wo wir gesagt haben, da kann man mal die Vergleiche ziehen. Selbst wenn sie sich das leisten können, wäre es halt auch albern, weil es gar nicht genug Arbeit gibt für all diese Coaches, ne? Also wenn sozusagen, ich weiß, ich habe die Spielerinnen vielleicht auch nur dreimal die Woche oder viermal die Woche am Nachmittag in der Halle und der Fokus ist dann Mannschaftstraining, dann brauche ich nicht 27 Coaches, die dann am Ende am Rand stehen und gar keinen Ansatzpunkt haben, wie sie mit den Spielerinnen und oder wo sie überhaupt dann ansetzen können in ihrer Rolle. Deshalb glaube ich immer, es geht dann auch, auf der einen Seite ist es nicht nur ein Thema von Professionalität, sondern was dann auch schlecht wäre so ein bisschen so dieses Thema Pseudoprofessionalität. Ich habe da irgendwie so einen super krassen Riesenstaff, aber eigentlich sind die nur da, um da zu sein und haben eigentlich gar keinen richtigen Auftrag, weil ich glaube, das kann dann auch sehr schnell in die Hose gehen.
Ja, das hätte
Und
ich
ist
jetzt
dann auch
auch
nicht
direkt
notwendig.
gesagt. Genau, das kann dann nämlich auch sehr schnell in die Hose gehen, weil wir haben ja gesagt, wir unterhalten uns heute mal über das Team hinter dem Team. Und wenn dann drei, vier Leute gar keine Aufgabe haben, dann füttert das natürlich auch eine eventuelle Unzufriedenheit in den Positionen. Und das ist dann für die Gesamtchemie des Teams ja auch nicht förderlich. Ne? Was man jetzt in diesem Kontext WNBL, du hast es ja gerade schon gesagt, also die meisten Athletinnen gehen noch zur Schule, die können irgendwie vormittags gar nicht trainieren, außer sie sind in so einem Kontext Sportschule oder sportbetonte Schule oder sie sind halt schon fertig, weil sie nach der 10. Klasse abgehen. Aber ich sag mal, der Regelfall ist ja, die gehen zur Schule und die trainieren halt nur nachmittags. Und da ist der Fokus sicherlich in den meisten Fällen das Mannschaftstraining. Was man für dieses Konstrukt überlegen könnte, ist, es sind Sommerferien, man holt sich mal 2, 3 Wochen irgendwie jemanden dazu, der mit den Mädels arbeitet. Ja, das wäre jetzt noch so eine Idee, die mir in den Kopf kommt.
Und was ist auch die Notwendigkeit? Ne? Also nicht nur was sozusagen Möglichkeiten angeht, nicht nur was Trainingsumfang angeht, sondern auch was sind Trainingsziele zum Beispiel. Ne? Also vielleicht ist es für eine WNBL-Mannschaft viel, viel wichtiger, dass sie einen Individualtrainer haben, der im Training unterstützen kann, weil vielleicht die Trainingsausrichtung dann doch weniger Mannschaftstraining ist oder vielleicht dann nicht unbedingt Vorbereitung aufs nächste Spiel, weil das übergeordnete Ziel immer noch in dieser Altersklasse Spielerentwicklung ist. Und es macht sehr viel mehr Sinn für das Projekt, dass man einen Headcoach hat, aber vielleicht auch ein oder zwei Assistant-Coaches, die dann, wenn das Training so gestaltet ist, dass vielleicht nur eine halbe Stunde sich mit Mannschaftstaktik beschäftigt wird, aber vielleicht ein Großteil des Trainings dann doch auch nochmal Kleingruppentraining, ob das jetzt irgendwie Breakdown-Situationen sind, die aber vielleicht im 3 gegen 3 oder 2 gegen 2 stattfinden und man macht das an verschiedenen Körben und es ist wichtig, dass man in jedem Korb jemanden hat, der korrigieren kann, dass man vielleicht auch positionsspezifisch trainiert und es ist wichtig, dass man dort zwei Leute hat, die dann mit den jeweiligen positionsspezifischen Gruppen trainieren können. Oder vielleicht ist es auch in dieser Altersklasse viel wichtiger, dass man Athletiktrainer hat, weil vielleicht der Fokus in der Spielerentwicklung dann auch auf diesem Bereich liegt, dass man sagt, es ist wichtig, dass ein Physiotherapeut da ist, der die Trainingssteuerung mit begleitet. Oder vielleicht sogar in dieser Altersgruppe wichtiger ist, dass man einen Psychologen dabei hat, zum Beispiel, der zum Trainerstab gehört, als dass man jetzt den dritten Videoanalysten dabei hat, weil das vielleicht gar nicht notwendig ist. Ne? Also ich glaube, das ist auch so wichtig noch zu erwähnen. Was sind sozusagen die mittel- und langfristigen Ziele und welche Personen schaffen da einen Mehrwert? Und das kann dann auch noch mal zu verschiedenen Ansätzen führen, glaube ich, wer wichtig ist in einem Staff. Ne? Ich sage immer Staff oder Steph hört sich komisch an, das ist schon Steph, ne?
Ja, jetzt kommt die Englischlehrerin in mir durch. Das kommt darauf an, ob du britisches oder amerikanisches Englisch sprechen möchtest, sprichst, anstrebst, wie auch immer.
Welche Version wäre denn Stuff?
Das würde ich eher als britisches Englisch auslegen und Staff als amerikanisches Englisch.
Dann würde ich jetzt einfach sagen, ich spreche britisch.
Ja, haben wir das auch festgehalten. Ich finde mich
Schlurfe ich nochmal
eher,
einen Stock, wenn würde ich jetzt nochmal an meinem Tee nippen.
ja, ich hoffe, der ist aber mit Milch.
Der ist mit
Wie eine
Milch.
richtige Britin.
So gehört sich das. Und ein Scone dazu.
Oder so ein Butterkeks.
Sind die nicht Scones? Sind das nicht diese Scones?
Ah, nee, diese Scones sind doch eher so diese Brötchen, oder? So
Ja, stimmt,
diese.
stimmt. Ja, stimmt, 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 stimmt. Ich
Ja.
weiß aber auch, was du meinst. Ich weiß auch, was du meinst. Aber oh, stimmt, diese Scones sind die sind gut, wenn die so mit frischer Butter und
Ja,
Marmelade.
genau. Ja. Also demnächst dann High Tea bei Advancing the Ball. Wir kommen aber nochmal zurück zu der Zusammenstellung des Staffs. Und du hast ja gerade schon so ein bisschen angefangen überzuleiten. Ich würde noch mal ganz kurz festhalten, in der WNBA haben wir Skill Coach, Player Development Coach, glaube ich schon bei den meisten Organisationen. Wir hatten ja auch ganz am Anfang mal Sydney Parsons zu Gast, die lange in Deutschland gearbeitet hat und jetzt mittlerweile in der WNBA ist. Und die da genau als solche arbeitet. Ja, dann lass uns mal die Ebene Basketball so ein bisschen verlassen und in die Ebene Medical Staff, Performance Staff übergehen. Du hast ja gerade schon so ein paar Positionen gedroppt. Da würde für mich zum Beispiel AthletiktrainerInnen dazugehören, PhysiotherapeutInnen, TeamärztInnen, vielleicht nochmal so ein bisschen ausgeklammert, weil eben auch nicht bei den Trainings ständig anwesend. Du hast gerade auch schon von SportpsychologInnen gesprochen, Mental Coaches gesprochen. Und die würden in meinem Bild hinter der Spitze von Head Coach, Assistant Coaches, dann in der zweiten Ebene dieses Dreieck noch nicht komplettieren vielleicht, aber weiterbauen. Und für mich dahinter sind dann die gerade erwähnten Skill Coaches, Player Development Coaches, weil Athletiktrainerin, Physiotherapeutin im Idealfall auch bei vielen der Trainingseinheiten anwesend, beim Spiel anwesend, übernehmen das Warm-up, übernehmen andere wichtige Rollen und auch PsychologInnen. Finde ich ganz, ganz wichtig, dass du das erwähnt hast. Das ist leider immer noch ein Tabuthema. Das muss weiter enttabuisiert werden. Und das muss genau wie ein normales Basketballtraining oder Athletiktraining in einer Leistungssportkarriere, in einer Leistungssportlaufbahn selbstverständlich dazugehören, wenn man das in Anspruch nehmen möchte.
Ja, sehe ich auch so. Ich würde das auch so einordnen wie du, weil ich glaube, dass schon, dass diese Ebene, ich glaube, dass diese Ebene Performance Coaches im Sinne von Athletiktrainer, Physio, ich glaube, das sind schon Personen, die wirklich auch zum engeren Kernstaff gehören würden für mich. Also engerer Kern ist für mich wirklich die Personen, die reisen mit dem Team, die bei den Spielen sind, die aber auch in jedem Training dabei sind. Ja, also sozusagen die im Alltag mit den Spielern arbeiten oder mit den SpielerInnen arbeiten. Du hast ja selber schon gesagt, Teamärztin. Im Idealfall hat man eine Ärztin in jedem Training. Es gibt diese Vereine, die das leisten können, aber ich glaube auch, dass es nicht zwingend notwendig ist. Ich glaube, dass es aber sehr, sehr wichtig ist, dass man sozusagen immer einen direkten Zugang hat ohne Wartezeit und dass man auch jemanden hat, der sozusagen eng am Team ist, der die Spielerinnen kennt, der den Trainer kennt, der den Verein kennt und der sozusagen zum Kreis gehört und auch in Anführungszeichen 24/7 zugänglich ist, aber jetzt nicht immer anwesend sein muss. Das glaube ich auch. Und so ähnlich würde ich es auch im Bereich Sportpsychologe, Mental Coach sehen. Also ich glaube, dass es schon Leute sind, die nah dran sind, aber noch mal eine Ebene dahinter, weil das auch nicht notwendig ist, dass die in jedem Training da sind, dass die aber schon so nah dran sind, dass sie immer, wenn sie wollen, können, wenn Zeit da ist, sich dann schon die Trainings auch angucken, weil ich glaube, dass es dann schon wichtig ist, auch ein Verständnis dafür zu haben, wie, was im Training passiert, was im Training abläuft, was ist der Charakter des Coaches, was sind die Ziele, wie ist die Ansprache, aber auch, also ich glaube, dass es für alle Seiten wichtig ist, auch um wirklich auch eine optimale Begleitung, sowohl bei Spielerinnen als auch bei Coaches und Staff, das gehört ja auch dazu, leisten zu können als Sportpsychologe oder als Mental Coach, ist es wichtig, auch die Dynamik der Mannschaft wirklich auch zu kennen.
Ja, finde ich, gehört genauso einsortiert, wie du das gerade nochmal gesagt hast. Und ich wollte jetzt auch nicht die Rolle von PhysiotherapeutInnen und AthletiktrainerInnen schmälern. Ich habe sie eben nur, ich sag mal, so eine halbe Stufe nach hinten gesetzt, weil, und ich glaube, alle, die zuhören, wissen, wie hoch ich die Wichtigkeit von körperlicher Gesundheit, und da gehört eben für mich Athletiktraining als absolute Basis dazu, und da gehört dann auch mal eine physiotherapeutische Betreuung dazu, wenn man eben Wehwehchen hat, wenn man aus einer Verletzung wieder zurückkommt. Aber ich sag mal, das Kerngeschäft Basketball sollte eben auf der obersten Stufe stehen und deswegen dann eine halbe Stufe für mich zurück, aber an alle PhysiotherapeutInnen und AthletiktrainerInnen da draußen, das soll eure Rolle in einem Teamkontext, egal in welcher Sportart ihr das macht, auf gar keinen Fall schmälern. Ich sag mal so, du hast ja gerade schon gesagt, im Idealfall sind die halt bei jedem Training anwesend. Ich glaube, die Realität, zumindest was WNBL und ich glaube auch, was an vielen Standorten DBBL angeht, ist so, dass im Bereich Athletiktraining dann vielleicht ein Co-Trainer oder eine Co-Trainerin, Assistenztrainerin diese Expertise mit übernimmt und auch nicht in jedem Training PhysiotherapeutInnen am Start sind. Da wäre es natürlich dann wünschenswert, das hast du eben auch schon gesagt, dass man da einen guten Draht zu einer Physiopraxis hat, wo man dann eben schnell mal anrufen kann, guten Draht zu ÄrztInnen hat oder eine Arztpraxis hat, wo man anrufen kann, wo man schnell einen Termin kriegt, um was abchecken zu lassen, schnell Physiotermine kriegt und so weiter und so fort. Und dann, ja, im Best Case auch nicht irgendwie so eine Riesenpraxis, wo Spielerinnen oder Spieler dann jedes Mal von jemand anders behandelt werden und immer wieder neu erzählen müssen, was überhaupt los ist, sondern dass da eben eine Kontinuität drin ist.
Sehe ich ähnlich. Obwohl ich glaube und auch mit dem Wissen, dass sich Gott sei Dank auch da so ein bisschen das Mindset verändert hat, ich glaube, dass jedes Team, egal auf welcher Ebene wir uns befinden, also von WNBL oder leistungsorientierter Jugendmannschaft bis hin zu DBBL, der Anspruch eines jeden Teams sein sollte, dass entweder ein Physiotherapeut oder ein Athletiktrainer. Das würde ich jetzt nochmal in Klammern setzen. Das ist nicht das gleiche Profil, aber wenn man sich nicht beides leisten kann, glaube ich, dass gute Leute schon einen Teil der anderen Positionen übernehmen können. Also ein guter Physiotherapeut kann in der Regel auch gewisse Anteile von Athletiktraining mit abdecken. Nicht vielleicht das Athletik, also vielleicht auch das Athletiktraining, was jetzt sozusagen wirklich rein das Athletiktraining ist, aber dafür. Im Idealfall hat man Athletiktrainer, aber ich sag mal Warm-up zum Beispiel, Mobility, Stretching, alles das, was nach dem Training stattfindet, das kann auch ein guter Physiotherapeut oft ergänzen. Andersrum ist es oft auch so, dass gute Athletiktrainer nicht behandeln, nicht diagnostizieren sollten, aber zumindest bestimmte Aufgaben eines Physiotherapeuten auch mit übernehmen können, weil sie einfach, wenn sie gut sind, auch anatomische Kenntnisse haben und auch Kenntnisse im Bereich Mobility, Stretching, Spielvorbereitung, Tapen. Also das sind ja so kleine, in Anführungszeichen, Notwendigkeiten, die man dann auch so im Training hat. Immer vorausgesetzt, es passiert nichts. Ich glaube, wenn man sich nicht beides leisten kann, können sich die Rollen auch gut ergänzen.
Kann ich aus den Erfahrungen von der DOSB-AthletiktrainerInnen-Ausbildung auch genauso berichten? Da waren viele oder einige PhysiotherapeutInnen, die sich dann diese Ausbildung bestritten haben, um dann eben genau das auch mal mit oder auch mit abdecken zu können in ihren jeweiligen Sportarten und für die jeweiligen Vereine, für die sie tätig sind oder waren. Absolut.
Also nicht falsch verstehen, ich glaube nicht, dass der eine oder die eine die andere ersetzen kann, aber dass sie, du hattest ja vorhin von dieser Schnittmenge gesprochen, die es oft auch in Rollen gibt. Das wäre
Ja.
für mich so ein Fall, wo es bestimmte Aufgabenbereiche gibt, die sich überschneiden und wo sich einander ausgeholfen werden kann. Also ein Athletiktrainer könnte nie eine offizielle Physiotherapiebehandlung durchführen, sollte es im besten Fall nicht tun. Genauso würde ich sagen, jemand, der jetzt nicht eine Athletiktrainerausbildung hat, sollte vielleicht auch nicht unbedingt hauptverantwortlich das Athletiktraining machen. Aber ich glaube, dass es in beiden Bereichen Kompetenzbereiche gibt, die so nah beieinander liegen, dass man sich im Notfall auch mal ergänzen kann oder sich unterstützen kann von beiden Seiten.
Ja, und ich finde, hier kommt dann auch wieder ins Spiel, ist das gut kommuniziert? Hat Athletiktrainerin vielleicht die Physiotherapeutin eingewiesen? Weiß sie dann, was zu tun ist? Kann die das mal ein Training abdecken? Kann die das mal ein Training anleiten? Alles wieder unter der Führung des Head Coaches, ne? Die Hierarchien sind klar. Das ist klar, dass das jetzt mal für eine Woche ist, weil Athletiktrainerin irgendwie im Urlaub oder was auch immer oder noch mit einer anderen Mannschaft unterwegs, ja, was einem da jetzt einfällt als Grund und dass das eben auch gut vorbereitet ist und dann eben im Sinne der SpielerInnen gut durchgeführt werden kann. Kommen wir mal in einen Bereich, der, ich würde jetzt mal sagen, sich fast ausschließlich in der WNBA wiederfindet. Und zwar ist das, du hast es hier im Verlaufsplan genannt, Operations. Also jemand, der sich ausschließlich um das Equipment kümmert, jemand, der sich um die Reise und um die Logistik um die Reise herum kümmert, jemand, der den Social Media Account ausschließlich den Social Media Account, ja, den Medienauftritt betreut, Teammanagerin könnte man vielleicht noch ab und zu mal finden, aber ich glaube, das ist schon etwas, was wir erst ab einem ganz, ganz hohen Level mit
Ja?
einzelnen Personen besetzt wiederfinden. Mit
Ja,
einzelnen Personen, nicht Doppelfunktionen. So, na klar, wir wissen alle, dass wir bei einem BNBL-Spiel schon mal irgendeine Mutter am Ende der Bank sitzen haben sehen, die offiziell auf der Delegationsliste dann als Teambetreuerin gelistet wurde, aber in Wahrheit ist sie nur die Mutter der besten Spielerin und muss unbedingt mit auf der Bank sitzen.
ich hatte das in Freiburg. Also in Freiburg hatte ich einen Teammanager, der
Aber
keine Mutter war.
der hat ja einen normalen Job gehabt, sage ich mal. Der hat
Ja,
ja
das
nicht
stimmt. Ja,
hauptberuflich für den Verein gearbeitet.
nee,
Ja.
hauptamtlich nicht. Aber hauptamtlich nicht, das stimmt. Aber das war schon so, dass es sozusagen eine Person gab, die einem die ganze Organisation abgenommen hat,
Ja.
ne? Und auch
Und
bei
das war die
jedem
einzige
Auswärtsspiel.
Aufgabe in eurem Konstrukt, dieser
Genau,
Person. Ja.
genau. Genau. Also jemand, der die Reise geplant hat, der gesagt hat, wir fahren dann los, der auch mitgefahren ist, der während der Reise dann dafür gesorgt hat, dass das Essen bestellt wird, der dafür gesorgt hat, dass sozusagen alles logistisch organisiert ist. Wo gehen wir essen? Wo kommt das Essen hin? Wann fährt der Bus los? Wann sind wir zu Hause? Wer fährt dann die Spielerin wieder dahin? Welche Trikots werden mitgenommen, was ist sozusagen das Reiseoutfit? Genau, diese Rolle gibt es. Und ich glaube, ich würde sogar sagen, dass es diese Rolle relativ häufig gibt, weil ich behaupten würde, dass das eine Rolle ist, wo man schon oft ehrenamtliche Leute findet, die daran Spaß haben.
In der DBBL, aber in der WNBL?
Könnte ich mir schon auch vorstellen. Also ich glaube,
Okay.
das ist dann schon ein bisschen advanced, als wenn man sagt, man hat jetzt so einen Social Media oder Community Manager, der wirklich auch dann 24/7 irgendwie dabei ist. Das ist dann, glaube ich, schon was man dann nicht so häufig hat, obwohl ich auch da glaube, dass das wirklich auch was ist, wo man schon auch oft ehrenamtliche Personen findet, die daran Spaß haben. Weil das ja etwas ist, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, ich will jetzt auch gar kein was Falsches sagen, aber ich glaube, dass man in dieser Rolle sehr oft auch Leute findet, also wo man jetzt nicht eine Vorausbildung haben muss. Ne? Also wenn du jetzt, also du kannst halt zum Staff eines Teams gehören, ohne eine Athletiktrainerausbildung zu haben, ohne Physiotherapeut zu sein, ohne ein ausgebildeter Basketballcoach zu sein, also einfach Nähe zum Team, eine wichtige Rolle übernehmen, ohne jetzt sozusagen eine Vorqualifikation in irgendeinem technisch-taktischen oder medizinischen oder Performance-Bereich zu haben. Deshalb glaube ich schon, dass das eine Rolle ist, die man doch recht häufig findet.
Da haben wir uns ja auch schon total oft und auch schon sehr lange her privat drüber unterhalten. Ich glaube, sowas, wie du sagst, ich brauche keine besondere Qualifikation in Bezug auf Basketball, aber ich kann halt bei einer eventuell echt coolen Sache und Mannschaft dabei sein. Ich, in meinen Augen, ich bin der Meinung, dass man für sowas in Studentenstädten machen Aushang an das digitale schwarze Brett der Universität. Irgendjemand, der was mit Medien studiert, und das ist ja echt ein breites Feld, wird sich für sowas doch absolut finden. Ja,
Ja,
also
glaube
ja,
ich auch.
gut möglich, dass ich da die DBBL unterschätze und es da mehr solcher Leute gibt. Aber ich meinte das schon auch nochmal explizit in Bezug auf. Das sind Leute, die
Hauptamtlichkeit.
das hauptamtlich nur machen, irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht hast du auch schon mal so ein YouTube-Video gesehen, wo du die Facilities von so einem D1 College gezeigt bekommst und dann ist da der Equipment Manager, der da die kilometerlangen Schränke irgendwie zeigt. Und ja, im Durchschnitt geben wir für T-Shirt-Größe L raus, dir das irgendwie genau sagen kann. Also, weißt du, so jemanden. Und ich glaube, da sind wir noch ein Stück weit von entfernt.
Das stimmt. Wo das auch jetzt mal weg vom Basketball. Ich habe ja auch eine Nähe zum Fußball. Meine ganzen Brüder haben ja alle Fußball gespielt. Mein Vater hat Fußball gespielt, aber tatsächlich auch zum
Also deine Nähe zu
Breitensportfußball.
Fußball ist mir echt neu. Wir kennen uns schon echt lang, aber das höre ich das erste Mal.
Ja. Also
Wir
eine
haben schon
Nähe
mal
zu.
zusammen Fußball gespielt. In
Ja.
Wolfenbüttel haben wir so in den 2 Jahren, die ich da war, haben wir irgendwie dreimal zum Warm-up Fußball gespielt. Das waren besondere gute Tage von dir, weil also normalerweise hättest du uns nie Fußball spielen lassen. Und du hast da, glaube ich, auch ein, zweimal mitgespielt. Da muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht deine Nähe zum Fußball wiedererkannt.
Ich möchte noch mal betonen, meine Brüder haben Fußball gespielt. Und ich glaube schon, dass ich auch ein Talent für Fußball gehabt hätte. Du hast mich natürlich dann Fußball spielen sehen, da waren meine besten Tage schon vorbei.
Ach
Aber
so,
so
okay.
hochhalten und so, ne, das konnte ich auch. Ich könnte ich auch, glaube ich, immer noch so ein paar. Auf jeden Fall, um noch mal sozusagen auf das klassische Phänomen eines kleinen Stadt- oder Dorffußballverein zu kommen. Ich glaube, eine Rolle oder eine Position, die wirklich in jedem Dorfverein besetzt ist, ist der klassische Zeugwart. Das ist das doch eigentlich, oder? Das,
Ja,
was du sagst, das sind
stimmt.
halt meistens, das sind aber meistens so Ehrenamtler, die einfach echt gerne dieses Umfeld Vereinssport haben und dann tatsächlich auch sehr viel ihrer Freizeit da verbringen und dann da solche Rollen übernehmen.
Ja, du
Das
hast
habe ich dann
vollkommen
so
recht.
im Kopf auch. Zeugwart auch. Das ist auch ein geiles
Ja.
Wort eigentlich.
Ja, bei diesem Wort kommt mir die Idee, dass wir irgendwann mal eine Folge machen sollten, wo wir nur deutsche Begriffe verwenden. Also dann gibt es keine Offense, sondern gibt es nur den Angriff und die Verteidigung und den Abpraller, den Druckwurfkorbleger und so weiter und so weiter. Also ich glaube, das wäre auch eine extrem witzige Folge, aber wir schweifen schon wieder ab. Hanna, bist du der Meinung, dass wir noch Positionen vergessen haben?
Nee, aber ich glaube, also ich glaube, dass alles das, was wir jetzt bisher genannt haben, schon Positionen sind, die glaube ich auch, da waren wir jetzt kurzzeitig unterschiedlicher Meinung, aber ich würde jetzt einfach meine Meinung weiter vertreten, dass ich glaube, dass man das schon auch so als Grundvoraussetzungen oder Rollen und Positionen, die, wenn man wirklich ambitioniert an einem Projekt arbeitet, wenn man Wert auf ein Umfeld hat, in dem leistungsorientiert gearbeitet werden kann, dann sind das Positionen, die man, glaube ich, besetzen sollte. Und dann würde ich jetzt sozusagen aufmachen, was du jetzt schon aufgemacht hast, zu sagen, was sind denn noch so Add-ons oder dann wirklich High-Performance-Level. Da gehören dann für mich nochmal so Positionen wie Performance-Analyst, Data Scientist,
Advanced
Datenanalyst.
Scouting.
Genau, also diese ganzen Positionen mit dazu und dann tatsächlich auch, was wir ja vorhin schon hatten, wirklich auch so Spezialisten, ne? Also Skill Coach, Shooting Coach, Player Development Coach, aber auch in der NBA, Last Second Offense Coach, Last Second Defense Coach, und natürlich auch vielleicht ein bisschen weiter entfernt auch wirklich Scouts, ne? Also die wirklich für den Club dann, die sind dann vielleicht nicht im Mannschaftskontext wichtig, aber die sind dann vielleicht so im Recruiting-Kontext, spielen die dann eine Rolle für so einen Verein. Ob man die jetzt zu Staff zählt, weiß ich nicht, oder ob das dann sozusagen auch eher ein bisschen noch außerhalb dieses Konstrukts sich bewegt, aber das hätte ich auch noch so im Kopf.
Ja, was mir da jetzt noch einfällt, in den Facilities in den USA hat man es ja auch oft, dass dann KöchInnen vor Ort sind und Frühstück, Mittag, Abendbrot, je nachdem, wann die Trainingseinheiten angesetzt sind, da ja bereitstellen. Dann hat man so Nutrition Coaches, die dann irgendwie noch eine Auswahl an Snacks dahinstellen, vielleicht mit den einzelnen SpielerInnen ins Gespräch gehen. Okay, das ist dein Verbrauch. Was hast du für Allergien? Was hast du für Unverträglichkeiten? Wie können wir dein sportliches Leistungsziel mit deiner Ernährung verbinden? Vielleicht braucht die mal über eine gewisse Zeit lang mehr Protein-Intake und so weiter und so fort. Also das würde mir da jetzt noch einfallen bei Add-ons. Ja.
Aber jetzt sind wir eigentlich schon fast bei dem Punkt, wo wir sagen können, da sind wir jetzt schon drin eigentlich, ne? Dass wir gesagt haben, okay, auf wen kann man, also wen würdest du als unverzichtbar einstufen, egal auf welchem Level und was sind Positionen, die vielleicht eher so Add-ons sind und was sind vielleicht auch in Anführungszeichen Positionen, die vielleicht gar nicht so als Priorität eingestuft werden, aber wo man vielleicht am falschen Ende spart und wo man sagt, boah, das ist vielleicht, das haben nicht alle auf dem Schirm, aber da in diese Position nicht zu investieren, kann sich auch irgendwann mal schnell rächen.
Was ich hier direkt zu Anfang, eigentlich wäre das eine Aussage für den Schluss, aber bevor ich es vergesse, weil ich glaube, es ist wirklich wichtig, am Anfang sagen würde, ist, ich glaube, ambitionierte Coaches slash Head Coaches neigen dazu, wenn sie nicht die Ressourcen haben an dem Standort, an dem sie sind, sich dann immer selber noch mehr Wissen für all diese Bereiche, die nicht durch extra Personen abgedeckt sind, aneignen zu wollen. Und das ist auf der einen Seite etwas, was ich total appreciaten kann. Ich meine, ich habe jetzt auch nochmal zusätzlich eine Athletiktrainerinnen-Ausbildung gemacht. Aber ich glaube, irgendwann kann das dazu führen, dass man auch so ein bisschen den Fokus verliert, weil ich bin dann nicht nur Basketballcoach, ich bin dann Athletikcoach, ich erstelle dann jedem noch einen personalisierten Athletikplan, ich bin dann irgendwie auch noch Nutritionist und mache mir Gedanken zu der Ernährung. Und ich glaube, das kann echt gefährlich sein. Wir unterhalten uns ganz, ganz oft über SpielerInnen-Gesundheit und da muss auch echt so ein bisschen der Blick geweitet werden für die Gesundheit. Und das hast du ja vorhin gerade schon gesagt in Bezug auf Mental Coach und SportpsychologInnen, dass die auch für den Staff da sind und nicht nur für die SpielerInnen. Ja, ich glaube, das ist so, das ist echt Glatteis, wo sich dann manche Head Coaches drauf begeben und vielleicht dann auch so ein bisschen ihren Weg verlieren. Deswegen umso wichtiger, dass die Ressourcen geschaffen werden, um eben die Head Coaches da wirklich zu entlasten und ihnen eben, also ich meine, die haben genug zu tun mit, ich bin hauptverantwortlich für das, was wir hier auf dem Basketballfeld leisten, für ich verteile Aufgaben, für ich schaffe eine Hierarchie, nicht nur im Staff, sondern auch in der Mannschaft und so weiter und so fort. Ja, also das wollte ich ganz zu Anfang sagen. Was ist unverzichtbar? Head Coach plus mindestens ein Assistant Coach, vielleicht zwei. Unverzichtbar für mich auch Athletiktrainerin. Da könnte ich sogar mit leben, wenn der zweite Assistant Coach da auch eine Expertise hat, dass so ein bisschen so eine Doppelfunktion ist. Physiotherapeutin. Und das wären für mich die wichtigsten Leute, die immer im Training da zu sein haben. Das hattest du ja vorhin auch schon mal gesagt. Und genau, dann direkter Zugang zu Ärztin, direkter Zugang zu Sportpsychologin. Und ja, dann ist es natürlich cool, wenn du jemanden für die Logistik hast und jemanden irgendwie hast, der dann nochmal einen Post auf Social Media macht, dir vielleicht auch die Wasserflaschen irgendwie befüllt vorm Spiel und das nicht Coach oder SpielerInnen selber machen müssen.
Da würde ich mitgehen. Also ich glaube, auch wenn man sozusagen auf drei reduzieren würde, ich würde, glaube ich, genau fast das Gleiche sagen. Also ich glaube, von zwei von drei würde ich übereinstimmen. Head Coach ist, natürlich. Und würde auch an zweiter Stelle einen Assistant Coach setzen, weil ich glaube, man braucht zwei Coaches. Ich glaube, das muss das Minimum sein, weil ich weiß auch, wie schwierig es ist, ein Spiel zu coachen, wenn man nicht noch eine zweite Person mit auf der Bank hat. Und dann gebe ich dir auch recht, was natürlich hilfreich ist, wenn dann diese Person eventuell auch andere Aufgaben mit übernehmen kann. Also wenn man jetzt einen Assistant Coach hat, der dann vielleicht auch eine gewisse Kompetenz im Bereich Athletiktraining hat, oder wenn das dann der Head Coach vielleicht hat, vielleicht hat der Assistant Coach dann nochmal wieder andere Qualitäten. Und als drittes würde ich nämlich auch wirklich aus meiner Erfahrung heraus, ich würde tatsächlich sagen, die drittwichtigste Person ist wirklich jemand wie ein Teammanager, der einem einfach diese organisatorischen Themen abnimmt. Das finde ich immer als Head Coach und dann auch im Mannschaftskontext so anstrengend, wenn man sich nicht aufs Spiel konzentrieren kann, weil man mit tausend anderen Sachen beschäftigt ist. Und dieser Luxus, dass man sich wirklich nur mit dem Spiel beschäftigen kann und nicht aufbauen muss vorher oder nicht irgendwie die Schiedsrichter bezahlen muss, um jetzt mal sozusagen dann wirklich auch auf einer unteren Ebene anzufangen oder wirklich nicht aus dem Spiel rauskommt und gucken muss, dass man irgendwie rechtzeitig vor der Halle steht, weil der Pizzamensch ankommt. Das sind wirklich Dinge, das ist echt ein absoluter Mehrwert für den Head Coach oder für das Coaching-Team, wenn diese Aufgaben wenn die einem abgenommen werden, und das hilft dann auch wieder allen anderen, weil man sich auf die wichtigen Sachen konzentrieren kann. Und was du vorher gesagt hast, dass das eine Gefahr ist, dass sich oft dann Head Coaches wirklich, weil sie eben keine Spezialisten haben, dann sich mit so vielen anderen Themen beschäftigen. Ich glaube, dass das bis zum gewissen Grad wichtig und notwendig ist, aber ich verstehe genau, was du sagst, was die Gefahr dahinter ist. Ich glaube, wenn man wirklich gut ist in einem Bereich, dann hat das auch ganz viel mit zu tun, dass man dass man so eine Ownership dann auch für diesen Bereich empfindet, ne? Dass man sagt, ey, das ist absolut meins und das ist dann entweder Athletiktraining oder Physiotherapie oder Skill Coaching oder Basketball. Ich glaube, dass es sehr schwierig ist, wirklich auch unter Druck in einer hohen Belastung wirklich echt gut in allem zu sein. Und ich glaube, dass es auch für die Spielerinnen irgendwann auch zu invasiv ist. Also ich glaube, dass es auch den Spielerinnen echt gut tut, wenn sie bestimmte Bereiche auch mit anderen Gesichtern verknüpfen können. Und ich glaube, es wird dann einfach zu eng und es wird zu verkrampft irgendwann. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, gerade in dieser Hedgecoach-Position. Und ich sage das, weil ich auch dazu geneigt habe, mir dann zu viel anzueignen. Aber ich glaube, man brennt dann auch aus und man wird dann auch schlecht in den Sachen, die man macht, weil man dann auch wirklich so ein Nervenbündel ist und man fühlt sich für alles verantwortlich. Und ich glaube, dieser Luxus, auch mal einen Schritt zurückzugehen und auch mal anderen bei der Arbeit zuzuschauen und auch mal die Spielerin in einem sozusagen aus einer neutralen Perspektive heraus betrachten zu können. Und es ist umgekehrt für die Spielerin auch extrem wichtig. Ich glaube, man muss lernen, sich auch zurückzunehmen und man muss auch lernen, zu delegieren. Man muss lernen, auch Menschen zu vertrauen, dass die ihre Arbeit auch gut machen. Vielleicht sogar besser als man selbst. Es hat oft was auch mit Kontrollsucht in Anführungszeichen zu tun. Und ich würde auch behaupten, wenn ich mich jetzt wirklich mal so selbst reflektieren würde, nicht nur sozusagen Kontrolle über die Sache zu verlieren, sondern auch Kontrolle über die Menschen zu verlieren, ohne dass sich das jetzt irgendwie krankhaft anhört, sondern es ist ja auch oft so, dass man dann irgendwie auch das Gefühl hat, um eine Nähe zu haben, um die richtige, notwendige emotionale Nähe auch aufbauen zu können zu den Spielerinnen, muss man überall immer anwesend sein, überall die Beste sein und überall dann irgendwie immer so die Top Priorität sein für die Spieler. Das ist halt überhaupt nicht so. Ich glaube, dass man einfach auch Distanz lernen muss und ich glaube, dass das vielen Trainern sehr schwer fällt, weil sie auch dann lernen müssen, dass sie in einem bestimmten Bereich halt nicht die wichtigste Person sind für die Spielerin. Ne? Und ich glaube, dass das oft nicht so ganz einfach ist zu verstehen. Und trotzdem glaube ich, dass jeder Head Coach den Anspruch haben muss, eine gewisse Kompetenz, die über das normale Maß hinausgeht, auch in allen Bereichen zu haben. Weil ich glaube, um ein Team richtig führen zu können, um delegieren zu können, muss man nicht unbedingt genau wissen, was man machen muss. Man muss aber genau wissen, was man will. Und man muss auch die Arbeit des Staffs bewerten können. Ne? Also ich brauche eine Kompetenz im Bereich Athletiktraining, weil am Ende bin ich die Person, die Verantwortung für das trägt, was da passiert. Und dann kann ich am Ende immer sagen, ja, der Athletiktrainer war schlecht, aber du bist die Person, die das erkennen muss und die den Athletiktrainer führen oder steuern muss, genauso wie den Physiotherapeuten, genauso wie den Videocoach. Und deshalb muss man schon genau wissen, welche Kompetenz wird da benötigt. Man muss in der Lage sein, auch ein Qualitätsmanagement betreiben zu können, weil du bist dann die Person, die am Ende für alles, was passiert, die Verantwortung trägt. Und das ist, glaube ich, dann schon wichtig. Also ich kenne auch sehr viele Coaches, die sagen, Athletiktrainer macht der Athletiktrainer, keine Ahnung, was die da machen. Ich setze mich dann irgendwie ins Fitnessstudio und trinke irgendwie einen Kaffee. Und die machen dann schon, was die machen. Und ich glaube, dass das auch nicht funktioniert.
Ja, sehe ich genau wie du. Ist vielleicht auch eine ganz gute und treffende Überleitung jetzt zu der These von Beginn der Folge. Also, ein guter Staff, gut strukturierter Staff mit der richtigen Anzahl an Menschen hebt ein Team oder hebt die Leistung eines Teams an. Und ein schlechter Staff mit vielleicht zu vielen Köchen beim Kartoffelbrei, um auch das nochmal aufzugreifen, kann Spiele, Erfolg und vielleicht auch dann SpielerInnen kosten.
Ja. Also ich
Ja.
glaube, ein schlechter Staff oder gar kein Staff, ne? Also ich glaube, es ist ein Risiko, dass du schlecht besetzt bist. Und ich glaube, es ist ein wahnsinniges Risiko, und das ist, oder da, vielleicht auch nochmal aus eigener Erfahrung heraus, Das Beste, was dir passieren kann, das Allerbeste als Coach, ist, dass du ein Team um dich herum hast, die, und ich würde sogar sagen, an erster Stelle tolle Menschen sind und an zweiter Stelle gut sind in dem, was sie machen. Wenn man wählen muss, dann würde ich immer sozusagen die Loyalität und die Charaktereigenschaften vorne anstellen. Wenn man richtig Glück hat, wenn man wirklich richtig, richtig, richtig Glück hat, dann hat man beides. Leute, die in ihrem Bereich wirklich exzellent gut sind und die auch als Menschen einfach wirklich passen. Das Allerschlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn du Leute in deinem Staff hast, die eigene Interessen haben, die menschlich nicht funktionieren, deren Ego zu groß ist, die sich nicht unterordnen können, weil wenn man sowieso schon in diesen Drucksituationen ist, wenn man sowieso, das ist ja nicht alles immer smooth, ne? Das ist ja wirklich ein ständiges Auf und Ab. Es kann mal alles gut laufen, aber es sind ständig Krisen, die um die Ecke kommen. Und wenn man dann nicht das Vertrauen haben kann, dass man den Rückhalt des Staffs hat, wenn man Leute hat, wenn man das Gefühl hat, die warten nur drauf, dass sie deinen Platz einnehmen können, in Anführungszeichen, oder du hast irgendwie Leute, die nicht loyal sind. Das ist wirklich das Schlimmste, was einem passieren kann. Und ich glaube aber auch, und das ist, glaube ich, wichtig, dass auch die Vereine oder die Standorte oder die Konstrukte, wie auch immer, lernen müssen, dass es einfach auch zu Recht mittlerweile einen Mindestanspruch von Spielerinnen gibt. Und dass einfach Spielerinnen es halt nicht okay ist, wenn es halt einen Headcoach gibt und der macht halt alles und dann ist halt Athletiktraining, gibt es halt nicht oder gibt es halt nur in der schlechten Qualität und es gibt keine Physios und es gibt keine medizinische Betreuung. Dann kann ich auch verstehen, dass dann Spielerinnen oft sagen, nee, das ist kein Umfeld, in dem ich mich wohlfühle oder auch meine maximale Leistung abrufen kann oder mich entsprechend weiterentwickeln kann. Und wenn das Kerngerüst an Ressourcen nicht da ist, dann gehe ich halt, ne?
Ja, ich glaube, das ist auch mehr Ironie als ernsthaft gemeint. Das funktioniert dann nur, wenn ich einen richtig geilen, also nicht Standort im Sinne von basketballerischen Standort, sondern ich bin halt irgendwie direkt am Meer und ich habe eine Durchschnittstemperatur von 25 Grad und ich bin irgendwie jetzt nicht so der komplett überlaufene touristische Urlaubsort, aber ich bin ein geiler Urlaubsort. Das geht, glaube ich, dann nur an solchen Standorten, dass dann trotzdem Spielerinnen noch da hinkommen und
Das
in
Geld
Kauf
stimmt.
nehmen und das Geld stimmt und in Kauf nehmen, dass halt es vielleicht nur einmal die Woche ein Physio gibt und Athletiktraining gibt es auch nicht, außer ich plane das selber für mich oder sowas. Ne, aber da bin ich auch ganz bei dir. Das finde ich auch eine sehr gute Entwicklung, dass da die Ansprüche einfach auch gestiegen sind und hoffentlich die Standards auch ja, weiter steigen und eben ein gewisser Anspruch Normalität gewinnt.
Ja, und ich glaube auch, dass es heute, also ich glaube schon, ich würde sagen, dass wahrscheinlich von 10 Spielerinnen 9 eher auf Geld verzichten würden, wenn sie eine gute Betreuung haben, wenn sie wirklich ein gutes Umfeld haben, wenn sie Zugang zur Halle, zu Training, zu Physiotherapeuten und so weiter haben, eher sozusagen Abstriche machen würden im Gehalt, wenn es jetzt nicht exorbitante Summen sind, und sich für ein gutes Umfeld entscheiden, als zu sagen, nö, ich nehme lieber 500 € mehr mit im Monat, in Anführungszeichen, und dafür ist es auch okay, wenn ich den Rest nicht habe. Da glaube ich, dass die Ansprüche da auch sich sehr verschoben haben, Gott sei Dank.
Ja, ich glaube auch, dass das auf viele Spielerinnen zutrifft, vor allem Spielerinnen, die halt auch ein bisschen weiter in die Zukunft denken, ne? Die eben verstehen, okay, so ein Umfeld kann mir vielleicht beim nächsten Vertrag in 2, 3 Jahren noch mal viel mehr Geld einbringen als die 200 €, 300 €, auf die ich jetzt vielleicht verzichte für den 2-Jahres-Vertrag an diesem super Standort. Und es gibt halt auch noch ein Leben nach der Basketballkarriere. Kann ich noch normal gehen? Kann ich noch normal meinen Alltag bestreiten? Kann ich weiterhin sportlich aktives Leben bestreiten, ohne dass Basketball, 5 Jahre Profi-Basketball an einem scheiß Standort halt meinen Körper so zerstört haben, dass ich Schmerzen habe für den Rest meines Lebens? Ja, glaube ich auch, dass die Entwicklung da im Kopf vieler Spielerinnen in die richtige Richtung geht. Gut, wir kommen zum Abschluss der Folge, Hanna, und wir haben die What-If-Fragen. Möchtest du beginnen oder soll ich mal direkt meine Frage raushauen?
Hau du mal deine Frage raus.
What if? Was wäre, wenn du dir einen maximal achtköpfigen Traumstaff zusammenstellen könntest? Das war auch deine Frage? Okay, das ist jetzt wirklich
Also nicht
Premiere.
mit 8, also nicht mit 8, aber ich wollte auch sagen, what if, was wäre, wenn du dir dein Traumstep zusammenstellen könntest? Okay,
Ja gut, dann beantworten wir die einfach. Dann gibt
ja.
es diese Folge nur eine What-If-Frage. Das ist wirklich vorher nicht abgesprochen. Ja, die
Nein.
What-If-Fragen sind vorher nie abgesprochen. Ja, ich habe jetzt im Kontext tatsächlich DBB-Sommer gedacht und da hat man ja immer 7 bis 8 Leute, die dann bei der Endmaßnahme dabei sind. Und Name-Dropping ist ausdrücklich erwünscht. Eine Regel gibt's, zumindest bei meiner Frage, du kannst mich nur für eine Position besetzen, Hanna.
Okay.
Also du bist Head Coach, ja, in
Ah,
dem
ich bin Head
Szenario.
Coach. Okay.
Würde ich
Ich,
jetzt mal
okay.
sagen, das ist, wäre jetzt meine Ausgangsposition. Außer du sagst, ach nee, ich komme als Deli mit, da habe ich vielleicht nicht ganz so viel Stress.
Ja, es ist witzig, dass du das sagst. Weil ich glaube, wenn ich noch mal irgendwann in irgendeiner Funktion zu einem Nationalmannschaftsstaff gehören würde und ich dürfte mir aussuchen, in welcher Position, dann würde ich Deli sagen. Ich jetzt, bin jetzt, bin jetzt in so einem Alter, man hat irgendwie so eine Distanz. Das würde ich, glaube ich, das würde ich gerne machen. Kurz mal hier irgendwie Bewerbung in den Raum geschossen, vielleicht hören
Ja,
sich die
ich wollte
richtigen
auch gerade sagen, DBB, you
Leute.
heard it here first. Falls ihr noch jemanden sucht für euer Sommerprogramm, Hanna Ballhaus würde zur Verfügung stehen als Delegationsleitung.
Das Problem ist jetzt, der Traum-Deli ist jetzt ja, ist ja da. Den ich immer nehmen würde. Das, du hast gesagt, Name-Dropping ist, das mache ich aber, glaube ich, nicht.
Okay.
Nicht bei allen Positionen auf jeden Fall.
Ja, nein. Musst du
Ich
auch
würde dich
nicht.
aber jetzt, das ist jetzt schwierig, weil ich hatte dich ja auch schon in verschiedenen Positionen. Du warst mal Co-Trainerin bei der WNBL.
Ja.
Das hast du vergessen, ne? Dein Gesichtsausdruck.
Ich war jetzt überrascht, weil ich im DBB-Kontext gedacht
Ah, du
habe
hast
und
in
dachte
der
so,
Bildkontext gedacht.
nee, da war ich noch nie deine Co-Trainerin. Aber ja, im
Nee.
WNBL-Kontext stimmt.
Ja. Oh, du könntest auf jeden Fall, also deine Bewerbung als eierlegende Wollmilchsau, die geht auf jeden Fall jetzt raus, weil du könntest jetzt tatsächlich, Teammanager hast du mit Bravour gemeistert, bist mittlerweile Trainerin. Sowohl Individualtrainerin als auch Mannschaftstrainerin und Athletiktrainerin bist du jetzt auch noch. Ja, es wäre sozusagen jetzt 4 in
Ein Mann,
1.
Staff.
Ja, genau, du könntest auf jeden Fall sehr viel abfangen. Oh, ich wüsste aber ehrlich gesagt gar nicht. Ich würde sozusagen aus dem Gefühl raus wahrscheinlich irgendwie bei dieser Teammanager-Sache bleiben. Oder ich würde dich wahrscheinlich einfach fragen, was du machen wollen würdest. Ja.
Wüsste
Als
ich, glaube ich,
Athletiktrainer.
selber gar nicht so richtig.
Nee.
Ja, also
Oder vielleicht
Fun.
Assistant Coach. Vielleicht würde ich mir Assistant Coach aussuchen.
Also Fun Fact zu mir, ich habe ja diese DBB-Sommer geliebt als Teambetreuerin, weil ich in verschiedensten Ländern einkaufen gehen durfte.
Kann ich total nachvollziehen.
Und ich habe es einfach geliebt, dort durch diese Supermärkte zu gehen. Natürlich, ne, so, man hat halt irgendwie so eine Einkaufsliste von Sachen, die man immer abarbeitet, aber dann nochmal so gucken, okay, was gibt es hier noch als Snacks? Was könnte man hier noch Gutes mitnehmen? Und das war, also da hatte ich immer die beste Zeit, muss ich ehrlich gestehen.
Ja, dann ist es ist ja schon gebucht. Genau, und ich würde auf, also ich würde immer, hatten wir ja schon gesagt, einen Assistant Coach auf jeden Fall. Ich würde das auch jetzt mal festmachen an einer Art Associate Assistant Coach. Also ich habe das eigentlich immer gehabt, dass man so einen Assistant Coach hat, der einem dann schon noch mal so ein bisschen, ich will gar nicht sagen, näher, es ist auch falsch, aber der noch mal so ein bisschen eine bisschen wichtige Rolle hat, weil er einem dann schon auch in konkreten Entscheidungen hilft, weil das dann doch die Person ist, die, wenn es jetzt wirklich um auch im Spiel um schnelle Entscheidungen geht, wo man sagt, da ist irgendwie ein Vertrauen da oder da ist man irgendwie auf einer Ebene, wo man dann die Person auch fragt. Witzigerweise, Fun Fact. Wie sage ich das jetzt? Ich sage nicht, wann das war. Aber es gab auch Situationen, wo ich ja auch im Staff Rollenwechsel hatte. Soll ich sagen, ich Sommer hatte, wo ich der Assistant Coach war und jemand anders der Head Coach, dann dieselbe Person auch mal mein Assistant Coach war und dann dieselbe Person auch mal Delegationsleitung war. Und dass man dann oft, das ist mir dann passiert, so ein Vertrauensverhältnis hatte zu dieser Person, dass man oft, es ist mir auch passiert im ganz engen Spiel, wo es wirklich eng war. Und es war auch wirklich wichtig, wo echt dann so, wo es um ganz schnelle und ganz wichtige Entscheidungen ging, dann tatsächlich auch als Ende der Bank gerannt bin, um dann doch mit dieser Person auch noch mal eine Basketball-Fachkompetenzfrage zu diskutieren. Genau.
Für alle die
Ich.
Info, ich stand auch immer am Ende der Bank. Also
Ja.
vielleicht war Hanna auch bei mir.
Vielleicht. Genau, das ist, glaube ich, wichtig, dass man irgendwie so eine Vertrauensperson hat. Dann wäre alles Weitere wäre für mich Luxus. Also wenn dann noch, weil mich aber auch glaube, dass man sozusagen mit diesen beiden Personen viel abdecken kann, ist es, glaube ich, schon auch wichtig, in diesen, gerade auch so im DBB-Kontext, nochmal einen Videocoach zu haben, einfach um die anderen beiden zu entlasten, weil das ist schon auch ein krasser Zeitaufwand und das ist schon auch echt Druck und viel Volumen und wirklich mit ganz, ganz, ganz engen Zeitfenstern, mit denen man da arbeiten muss dann, weil du hast ja nur eine
Also
Nacht
jemand, der
manchmal.
da auf jeden Fall eine Expertise drin hat, der
Ja.
sich dieses Video vielleicht auch in dreifacher Geschwindigkeit angucken kann und trotzdem irgendwie
Ja.
den richtigen Cut findet und da irgendwie mit dem System, mit dem er arbeitet, mit der App oder wie auch immer, der sehr gut zurechtkommt und das auch
Ja.
sehr, sehr schnell erledigen kann. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass Head Coach und ich sag mal Associated Head Coach oder erster Assistant Coach dann da nicht auch Video gucken und Szenen raussuchen, aber jemand, der da eine absolute Expertise hat, das wäre auch
Ja.
komplett mein Call gewesen für mein Staff.
Und es ist auch extrem wichtig bei solchen Turnierformaten, dass man da jemanden hat, der einem diese Arbeit abnimmt, weil man so viele andere Themen hat, ne? Also es ist dann wirklich so, dass diese Person, weil es einfach kaum Zeitfenster gibt, nach dem Spiel direkt am Computer und dann oft auch bis tief in die Nacht Videos schneidet. Und du brauchst es als Head Coach dann eigentlich mundfein aufbearbeitet am nächsten Morgen und dann analysiert man das zusammen, dann entscheidet man die Szenen, die man oder wählt die Szenen aus. Und natürlich auch müssen die dann passen zum Gameplan des nächsten Spieles. Und oft gibt es aber auch andere Themen, die man dann mit dem anderen Assistant Coach dringend besprechen muss, ne? Weil oft ist ja nicht immer alles nur basketballtaktisch. Oft geht es ja nicht nur um das nächste Spiel und den nächsten Gegner, sondern auch, was müssen wir vielleicht anders machen? Welche Spielerin hat vielleicht nicht genug gespielt. Vielleicht muss man auch noch mit einer Spielerin reden, weil sie frustriert ist, weil man jemanden aufbauen muss. Und man hat dann manchmal gar nicht die Zeit und sollte jemanden haben, der einem das abnimmt, damit man sich um diese zwischenmenschlichen Dinge dann auch kümmern kann auf so einem Turnier. Und da braucht man eigentlich jemanden, der wirklich Zimmertür zu, 6 Stunden durcharbeiten, Zimmertür auf und man hat dann auf jeden Fall bestimmte Dinge schon abgearbeitet. Physiotherapeut auf jeden Fall, Athletiktrainer eigentlich auch, obwohl da würde ich schon fast auch Abstriche machen in so, ich glaube, dass es über den Saisonzeitraum wichtig ist. Ich glaube, weil es da ja eher auch dann um Entwicklung in diesem Bereich geht, in so einer Wettkampfphase ist es, glaube ich, sogar fast verzichtbar, einen Athletiktrainer zu haben, weil da sowieso wenig Zeit ist für Athletiktraining und so Workload und so weiter, Regeneration. Das kann man, glaube ich, auch mit einem Physiotherapeuten abdecken, aber im Idealfall hätte man so jemanden noch mit dabei. Teammanager 100% extrem wichtig, weil ansonsten dreht man durch. Ja.
Ja, bin ganz bei dir. Also wäre ich jetzt Head Coach in so einer Situation, dann würde ich dich tatsächlich als Deli mitnehmen. Also
Geil.
deine Traumposition. Dieser Spot für die Schulweltmeisterschaft ist leider schon besetzt. Ich glaube, das wäre auch schwierig geworden zu dem Zeitpunkt. Und Serbien, wir warten vielleicht mal die nächste Quali für die Schulweltmeisterschaft ab. Vielleicht fliegen wir dann nach Brasilien oder so. Dann würde ich dann nochmal anfragen. Ja, nur damit du schon
Würde ich
mal
mir noch
gehört hast.
überlegen.
Würdest du dir dann überlegen, okay, Geld muss halt stimmen. Oder?
Ja. Und definitiv.
Okay.
Das andere.
Ja, und dann, ja, hatte ich dir ja schon zugestimmt. Also, zwei Coaches noch mit dabei, eine Person, die wirklich da eine absolute Expertise im Videoschneiden hat, Physio, der die sich nicht zu schade ist, irgendwie die ganze Nacht Leute zu behandeln. Sieben ÄrztInnen haben wir jetzt irgendwie noch gar nicht erwähnt. Finde ich bei solchen Events, also ich sag mal, wenn da wirklich ein Trauma oder eine krasse Verletzung passiert, dann muss man da eh irgendwie vor Ort in das Krankenhaus. Also dann würde ich vielleicht sogar eher noch einen zweiten Physio mitnehmen. Auch wenn die Regularien das anders vorsehen, weiß ich, aber ich glaube, da hätte ich die freie Wahl, würde ich wahrscheinlich eher noch einen zweiten Physio mitnehmen als einen Arzt, eine Ärztin, weil die sitzen eigentlich immer nur relativ unbeschäftigt rum, weil wie gesagt, wenn wirklich was passiert, dann muss man da eh ins Krankenhaus und so. Und ja.
Ärzte sind halt für mich, oh sorry, um da noch mal kurz reinzugrätschen,
Ja.
die sind für mich halt in dem allgemeinmedizinischen Umfang fast wichtiger
Ja.
als jetzt Sportärzte. Ne? Also wenn ich mir
Absolut.
sozusagen obwohl das irgendwie paradox ist, aber ich gebe dir vollkommen recht, alles, was sozusagen irgendwie so Sportverletzungen sind, alles das, was wirklich ein Arzt betrachten muss, da muss man wahrscheinlich dann in diesen Zusammenhängen eh ins Krankenhaus. Alles andere kann auch ein Allgemeinmediziner zusammen mit dem Physiotherapeuten lösen. Und was echt wichtig ist, also wenn ein Arzt, dann wirklich jemand, der mit all den Sachen dir hilft, die so nebenbei passieren. Ne, ich sag mal irgendwie, keine Ahnung, Übelkeit, Erkältung, Schnupfen,
Durchfall, Verstopfung. Man ist in
Durchfall.
anderen Ländern. Die Ernährung ist irgendwie anders, als dass man sie gewöhnt
Genau,
ist.
genau.
Das kann halt
Das ist
immer mal
echt.
vorkommen, ja.
Genau, und das ist schon echt hilfreich, wenn man da jemanden hat. Also das muss ich schon sagen. Ich glaube, dass wenn da mal was ist, dann ist das echt hilfreich. Aber tatsächlich eher dieser Bereich. Also wirklich eher dieser Bereich als jetzt ein Sportmediziner in dem Fall.
Ja,
Meistens
stimmt.
die meisten Sportmediziner können das auch. Also, aber trotzdem eher sozusagen diese Ebene, dass man da jemanden hat.
Ja, und dann hätte ich jetzt auch nur noch TeammanagerInnen gesagt, die ja extrem wichtig sind. Du hast ja den Zeitdruck bei so einem Event, bei so einer Endmaßnahme erwähnt. Also alles, was da abgenommen wird, das ist der Tagesplan, den man irgendwie kurz durchspricht. Der Tagesplan wird an alle Teilnehmenden geteilt. Es wird irgendwie morgens nochmal kontrolliert, ob alle wach sind, ob alle Trikot dabei haben, Ersatztrikots ist in der Tasche und so weiter und so fort. Also Flaschen sind aufgefüllt. Ja, da will man einfach nicht drüber nachdenken.
Wäsche wird gewaschen, das ist
Ja.
also genau. Snacks sind da, ja, alles das. Corona-Tests werden gemacht.
Oh ja, auch. Auch schon passiert. Ja, okay. Dann sind wir, glaube ich, am Ende der Folge, in der wir nie ohne unser Team sind. Und
Nee.
hoffen, nein, sind wir noch nicht.
Nee, wir sind nie ohne mein Team, wollte ich sagen.
Ja, ja,
Ohne
nie
unser
ohne mein
Team.
Team.
Ohne unser Team.
Und hoffen, dass allen ZuhörerInnen diese Folge gefallen hat. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin.
Bis dahin. Ciao.
Time out over.